Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Bald wird es kälter und wir werden wieder mehr Zeit in Innenräumen verbringen. Abstand halten wird damit schwieriger. Kann ein Raumluftreiniger einen Raum auch von Viren freihalten? Dieser Frage gehen wir im ersten Beitrag nach. Anschließend geht es darum, wie wichtige Dokumente für den Notfall am besten auffindbar aufbewahrt werden können. Wir berichten über Überschwemmungen in Pakistans Hauptstadt Karachi und die Erntebilanz von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Zum Schluss der Verbrauchertipp mit einer guten Nachricht für alle, die fällige Zahnbehandlungen gern vor sich herschieben. Momentan kann es sich lohnen. Atmen muss man trotzdem, auch wenn Coronaviren in der Luft sein könnten. Maske tragen schützt allerdings nicht perfekt und vor allem, wenn man sie lange tragen muss, schränken Masken die Lebensqualität doch deutlich ein. Und solange es keine Impfung gibt, suchen Fachleute auch nach anderen Wegen, Coronaviren zu verbannen. Schaffen das eigentlich herkömmliche Raumluftreiniger? Die sind zwar teuer, könnten aber einen gewissen Schutz bieten. Ein Forschungsteam der Universität der Bundeswehr wollte es genauer wissen. Simon Schomecker hat sie besucht.
In der Universität der Bundeswehr in München läuft ein Raumluftreiniger. Das Gerät, etwa in Größe und Form einer Mülltonne, soll aber nicht für das Wohl des Personals sorgen. Forscher des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik haben den Luftreiniger in ihrem Labor aufgestellt. Das Team um Professor Christian Kähler möchte wissen, ob sich damit Aerosolpartikel herausfiltern lassen, die Coronaviren übertragen können.
Natürlich können sie auch sagen, die lüften mit Fenstern. Fensterlüften hat aber den Nachteil, dass es nur dann funktioniert, wenn sie entweder einen Temperaturunterschied haben zwischen drin und draußen oder aber wenn sie ausreichenden Wind draußen haben. Im Winter beispielsweise funktioniert es zwar gut, aber dann vergeuden sie natürlich sehr viel Energie, das ist wieder schlecht.
Auf das Versuchsgerät kam Christian Kähler durch eine Therapeutin. Sie wollte ein Gutachten haben, ob das Modell geeignet sei, ihre recht geräumige Praxis coronavirenfrei zu bekommen. Besonders der hohe Volumenstrom von bis zu 1500 Kubikmetern pro Stunde und die angegebene Filterleistung Klasse 14 überzeugten Christian Kähler.
Die Angabe lautet, dass der 99,995% der Partikel ab 0,1 bis 0,3 Mikrometer herausfiltern kann und größere Partikel zu 100%. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie groß diese Aerosole sind, beziehungsweise die Aerosolpartikel, dann braucht man schon so einen Filter, um da die Raumluft dann auch entsprechend zu reinigen.
Um den tatsächlichen Wirkungsgrad messen zu können, haben die Münchner Forscher Aerosolpartikel in ihrem 80 Quadratmeter großen Laborraum versprüht. Grünes Laserlicht durchleuchtet den Nebel dabei.
Mit einer Kamera werden dann die Bilder dieser Partikel aufgenommen. Und man kann sie dann mit digitalen Methoden quasi zählen lassen vom Computer und dann in Abhängigkeit von der Zeit sich den Verlauf anschauen, wie die Konzentration abnimmt.
Die Ergebnisse zeigen, bei voller Reinigungsleistung lässt sich eine leichte Virenlast in einem Klassen- oder Büroraum in 5 Minuten halbieren. Für die Intensivreinigung sollte eine halbe Stunde eingeplant werden. Ein gutes Ergebnis ist aber auch abhängig vom Aufstellort des Luftreinigers.
Es gibt da eher ungünstige Positionen, beispielsweise in der Ecke eines Raumes. Und es gibt günstige Positionen, sage ich mal, an der Mitte der längsten Seite des Raumes aufgebaut zum Beispiel. Und man muss zusätzlich noch beachten, dass man die Decke frei hält, damit sich der Luftstrom, der aus dem Gerät ausgeblasen wird, quasi möglichst weit im Raum auch ausbreiten kann.
Dabei sollte der Luftreiniger auch nicht die ganze Zeit auf Volllast laufen, besonders wegen der relativ lauten Lüftergeräusche. Während einer Klassenarbeit oder einer Besprechung kann die Maschine störend wirken. Christian Kählers Kollege Rainer Hein empfiehlt, lieber in längeren Pausen intensiv reinigen und auch zwischendurch nach Möglichkeit lüften.
Ein Raumluftreiniger holt natürlich nur die Aerosole raus. Der CO2-Gehalt muss nach wie vor gering gehalten werden, was natürlich eine gewisse Lüftung zusätzlich erfordert.
Christian Kähler und sein Team möchten in Folgeforschungen herausfinden, ob noch andere Modelle Aerosolpartikel zuverlässig beseitigen können. Denn ihr Referenzobjekt ist nicht nur groß, sondern mit etwa 4.000 Euro auch recht teuer. Wichtig ist neben guten technischen Leistungen, dass die Filter sich auf 100 Grad Celsius aufheizen lassen.
Das vermeidet dann eben, dass die Viren vielleicht am nächsten Tag wieder ausgepustet werden.
Hilfreich wären außerdem Bilanzrechnungen. Darin ließen sich beispielsweise Energieverbrauch oder Effizienz bei häufigem Fensterlüften und beim Einsatz von Raumluftreinigern gegenüberstellen. Interessierte könnten dann noch leichter abwägen, ob sie solche Geräte zur Virenbekämpfung anschaffen wollen oder nicht.
Raumluftreiniger können einen gewissen Schutz vor Viren bieten. Das war ein Beitrag von Simon Schumecker. Was passiert, wenn ich plötzlich nichts mehr tun kann? Ein Unfall, eine Erkrankung oder ein anderer Notfall kann von einer Sekunde auf die andere das Leben komplett auf den Kopf stellen. Wir haben in dieser Woche in einer Serie über Dokumente gesprochen, mit denen vorab vertrauenswürdige Menschen mit der Vertretung beauftragt werden können, über Patientenverfügungen für Behandlungswünsche, die man im Ernstfall nicht mehr äußern kann. Diese Dinge haben eines gemeinsam, sie müssen gefunden werden, wenn sie gebraucht werden. Wie Sie am besten dafür sorgen, sagt Ihnen Anja Nehls zum Schluss unserer Serie.
Etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland lebt in einem Ein-Personen-Haushalt. Und wenn einem alleinlebenden Single oder einer verwitweten Rentnerin etwas zustößt, ist häufig die Aufregung erstmal groß, sagt Ariane Schulze vom Sozialdienst des Vivantes-Wenckebach-Krankenhauses in Berlin. Wenn jemand zum Beispiel bewusstlos auf der Intensivstation liegt, ist es eine große Hilfe, wenn im Portemonnaie wenigstens ein Zettel mit einem Ansprechpartner zu finden ist.
Meine alte Nachbarin macht das übrigens auch so. Die hat einen Zettel da drin, da stehe ich als Nachbarin drauf, weil ihre beiden Kinder nicht in Berlin leben. Die Nummern von denen stehen aber auch drauf. Und wenn die irgendwo eingeliefert wird, also wenn die jetzt nicht dement nachts losläuft und kein Portemonnaie bei hat, dann findet man die Frau und weiß, an wen man sich wenden muss. Und ich weiß, wo der Schlüssel zu dem Schrank ist.
Zu dem Schrank, in dem sich dann zum Beispiel Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung, wichtige Versicherungs- oder Krankenunterlagen befinden.
Natürlich macht es einen Sinn, wenn man eine Lebensversicherung oder eine Unfallversicherung hat, dass irgendjemand weiß, wo die Unterlagen sind. Natürlich Röntgenbilder. Gut, wird sowieso ein neues Röntgenbild gemacht, wenn sie einen Unfall haben. Impfbuch, Tetanus, solche Dinge. Ja, aber so richtig wichtig ist eigentlich, wer ist Ansprechpartner? Gibt es Wünsche, die bekannt sind? Sind Dinge mit jemandem zu besprechen?
Um solche Informationen in der Wohnung auch zum Beispiel für Mitarbeiter des Rettungsdienstes schnell auffindbar zu machen, gibt es seit einiger Zeit die in Apotheken erhältliche sogenannte Notfalldose, die in allen Wohnungen an der gleichen Stelle aufbewahrt werden soll.
In einer Box sollen die notwendigen Dokumente bzw. Verweise darauf, wo die zu finden sind, verwahrt werden und dass schon an der Wohnungstür so ein Aufkleber klebt, der darauf hinweist, es gibt eine Notfallbox und sie soll wohl im Kühlschrank in der Tür sein, dass man die halt dort findet.
Ob der Rettungsdienst wirklich als erstes dort nachschaut, bezweifelt Ariane Schulze. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Notfall sei aber wichtiger als die Box. Dazu gehört auch, wer versorgt die Katze oder den Hund, wenn ich von jetzt auf gleich nicht mehr in die Wohnung kann? Wer zahlt die Miete? Wer hat die dafür nötige Vollmacht? Und wo liegt die Patientenverfügung? Für Rentnerin Marianne Heckmann ist die Tochter die Vertrauensperson, die im Notfall alles regeln soll.
Das habe ich hoffentlich alles meiner Tochter erklärt, wo was liegt, wo was ist und wo sie rankommt. Und wo die Papiere sind und wo Schlüssel sind und wo irgendwas versteckt ist, habe ich ihr alles gesagt. Und sie hat sich's auch aufgeschrieben.
Der Hinweis auf die Tochter befindet sich in ihrem Portemonnaie. Dass die Tochter in der gleichen Stadt wohnt, ist dabei ein Vorteil. Häufig käme bei Menschen ohne Angehörige in der Nähe nicht mal jemand in die Wohnung, sagt Ariane Schulze.
Ich finde zum Beispiel mal ganz wichtig, dass irgendein Nachbar einen Schlüssel hat. Wir hatten auch mal einen und der sagte dann, ja, der Schlüssel ist bei Martina. So, dann war die Frage, ja, wer ist bei Martina? Stellte sich raus, die Eckkneipe. Und es war tatsächlich so, dass Martina so ein Brett hatte, wo von ihren Stammkunden die Hausschlüssel hingen.
Wenn diejenigen, die sich im Notfall kümmern sollen, diejenigen, die eine Vorsorgevollmacht oder sogar eine Bankvollmacht erhalten haben, weit weg wohnen, kann es Probleme geben. Als Helmut Hesses Schwester nicht ansprechbar im Krankenhaus landete, wurde es für den Bruder in Baden-Württemberg schwierig, weil alle wichtigen Briefe natürlich im Briefkasten seiner Schwester in Nordrhein-Westfalen landeten.
Wenn man um die Ecke wohnt und man kann einfach vorbeigehen, ist alles ganz anders. Wenn ich nicht vor Ort alles regeln kann, dann muss es dort irgendjemand machen.
Mit einem hilfsbereiten Nachbarn bekam Helmut Hesse die Angelegenheit schließlich in den Griff. Ein Nachsendeantrag bei der Post allein hilft nur begrenzt, weil zum Beispiel viele Ärzte inzwischen die Dienste privater Zustelldienste in Anspruch nehmen. Was wäre, wenn? Über diese Frage sollte man sich in einem Moment, wo es einen noch nicht betrifft, Gedanken machen, rät Ariane Schulze. Sie selbst hatte vor Jahren einen schweren Autounfall und erlebt im Krankenhaus immer wieder Schicksale. Für einen Notfall in eigener Sache hat sie deshalb seit langem vorgesorgt.
Einfach vor dem Erleben, junge Motorradfahrer, die dann mit einem schweren Schädel-Hirntrauma und eigentlich nicht auf dieser Welt in diesen Betten lagen und nichts geregelt war, gar nichts. So, und da habe ich gedacht, kann man ganz schnell gehen.
Ein Beitrag von Anja Nils. Und an dieser Stelle eine Meldung. Der Klimawandel verändert vor allem die hochalpine Landschaft so sehr, dass Wandern gefährlicher wird. Zu diesem Schluss kommt das Schweizer WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung nach einer Analyse verschiedener Studien. Steinschlag oder Felsstürze dürften häufiger werden und extremere Ausmaße annehmen, heißt es in der Analyse. Betroffen seien vor allem höher gelegene Berg- und Alpinwanderwege, aber auch Folgen von etwa Schlammlawinen oder Erdrutschen könnten bis zum Talboden reichen. Zu erwarten seien bis in tiefer gelegene Regionen trockenere Sommer, ein Anstieg der Hitzetage, aber auch heftige Niederschläge und schneeärmere Winter. Zu unserem nächsten Beitrag. Der Hurrikan Laura hat schwere Schäden in den USA angerichtet. Mindestens 6 Menschen sind gestorben, unter anderem, weil Bäume auf Häuser stürzten. Der Wirbelsturm traf gestern mit Windgeschwindigkeiten bis zu 240 Stundenkilometern auf das Festland im US-Bundesstaat Louisiana. Auch das Stromnetz wurde beschädigt. Insgesamt waren die Schäden aber geringer, als angesichts der Vorhersagen befürchtet worden war. Auch in anderen Teilen der Welt spielt das Wetter verrückt. In Pakistans Hauptstadt Karachi hat es so viel geregnet wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Bernd Muschborowska mit den Einzelheiten.
Seit Wochen regnet es in Pakistan. Der Monsun ist in diesem Jahr so heftig wie seit Jahrzehnten nicht. Weite Teile der Millionenstadt Karachi stehen unter Wasser. Alle wichtigen Verkehrsverbindungen seien überflutet, berichtete das pakistanische Fernsehen. Hunderte Familien mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Armee ist im Einsatz, um die Betroffenen mit Lebensmitteln, Trinkwasser und anderen Hilfsgütern zu versorgen. Die Bewohner der tiefliegenden Regionen der Hafenstadt im Süden Pakistans versuchen verzweifelt, ihr Hab und Gut zu retten. In den Häusern steht meterhoch das Wasser, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur AP zu sehen war. Seit dem letzten Freitagsgebet regnet es ununterbrochen. Unsere ganze Einrichtung ist zerstört. Wir haben seit Tagen kein Trinkwasser mehr und auch keinen Strom. Mein Mann ist gelähmt und kann nicht laufen. Wir sind völlig hilflos. In unserem Haus steht überall das Wasser und so versuchen wir jetzt, auf dem Dach unser Leben zu retten. Dutzende Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Unterschiedlichen Angaben zufolge gab es schon über 90 Tote. Genaue Zahlen und offizielle Bestätigungen gibt es noch nicht. Viele starben offenbar durch Stromschläge im Wasser. Die Behörden machen den Klimawandel und die ungewöhnlich starken Regenfälle in diesem Jahr für die Misere verantwortlich. Noch nie seit der Aufzeichnung der Wetterdaten habe es in Karachi so stark geregnet, sagte der Chef des pakistanischen Wetterdienstes Sardar Safas. Und der Monsun ist noch nicht zu Ende. Der meteorologische Dienst hat auch für die nächsten Tage heftige Regenfälle vorhergesagt. Doch immer wieder gerät auch die Stadtverwaltung von Karachi in die Kritik. Die überwiegende Mehrheit der Bewohner lebt in Slums, die Entwässerungssysteme sind schlecht ausgebaut und die Kanalisation der Millionenstadt ist durch Abfall verstopft. Viele Einwohner werfen der Stadtverwaltung vor, nicht genug dafür zu tun, um die Abwassersysteme freizuhalten. Auch Arshia Ahmed, eine Studentin, die versuchte, sich durch das meterhohe Wasser auf der Straße den Weg zu bahnen. Durch den Klimawandel hat sich das Wetter total verändert. Früher gab es kleinere Regenfälle, das hat niemanden gestört. Aber jetzt regnet es während des Monsuns sehr stark, aber die Behörden reagieren überhaupt nicht. Wir verlangen, dass die Regierung endlich etwas tut und die Abwasserkanäle freihält. Wie die pakistanische Tageszeitung Dawn berichtete, fallen täglich bis zu 13.000 Tonnen Müll in Karachi an. Ein großer Teil davon lande in der Kanalisation. Der Bürgermeister von Karachi, Wasim Akhtar, warf der Regierung der Provinz Sindh vor, im letzten Jahr keine Mittel für die Säuberung der Abwasserkanäle bereitgestellt zu haben. Pakistanischen Medienberichten zufolge hat die weit verbreitete illegale Bebauung entlang der Abwasserkanäle das Problem verstärkt. Tausende Wellblechhütten und provisorische Behausungen sind in den vergangenen Jahren in Gebieten errichtet worden, die eigentlich dafür nicht vorgesehen sind.
Wetterkatastrophe in Pakistan, das war ein Beitrag von Bernd Muschborowska. Zu warm und zu trocken, der Klimawandel sorgt zum dritten Mal hintereinander für eine schlechte Ernte. So fiel in Kurzform die Erntebilanz des Deutschen Bauernverbandes vor 1,5 Wochen aus. Heute hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ihre Erntebilanz gezogen. Sie basiert auf amtlichen und aktuelleren Zahlen, denn die Erntesaison ist ja noch lange nicht vorbei. Unter anderem der Mais steht noch auf den Feldern. Dieter Nürnberger hat sich für uns die Pressekonferenz der Ministerin verfolgt. Bestätigt sich denn das Bild, das die Agrarlobby vor kurzem gezeichnet hatte?
Georg Ehring, im Großen und Ganzen ja. Die Einschätzung des Deutschen Bauernverbandes, der bereits in der vergangenen Woche aufgrund von Prognosen der eigenen Landesverbände eine bundesweite Einschätzung gegeben hat, die deckt sich schon mit der heute vom Ministerium vorgelegten Bilanz im Großen und Ganzen. Hier wurden die konkreten Ernteergebnisse von tausenden Feldern bereits ausgewertet. Somit die Trends, die sowohl der Bauernverband und nun auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, soeben vorgestellt haben, sie gehen in die gleiche Richtung, soll heißen, erneut spielten schwierige Witterungsbedingungen eine große Rolle, was aber regional sehr unterschiedlich ausfällt, weshalb beispielsweise das Ergebnis für Getreide unterdurchschnittlich ist, aber, so die Ministerin, noch zufriedenstellend.
Für die Getreideernte insgesamt, also einschließlich Körnermais, erwarten wir derzeit 42,9 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vorjahr, und so wird es dann, glaube ich, auch ein bisschen plastischer, wenn man das vergleichen kann, gegenüber dem Vorjahr bedeutet es einen Rückgang um 3,1%. Gegenüber dem mehrjährigen Durchschnitt sind das 6% weniger, die wir haben an Ernte.
Ein Blick ins Detail zeigt aber auch, dass diese Entwicklung ebenso mit der rückgehenden Getreideanbaufläche hierzulande zu tun hat. Winterweizen ist beispielsweise die ertragreichste Getreideart. Hier gab es einen Rückgang bei der Anbaufläche um immerhin 10%. Gleichzeitig stieg im Berichtszeitraum die Anbaufläche von Sommergetreidearten beispielsweise an. Auch der Raps wird mehr und mehr in Deutschland angebaut. Und wenn dieser Anbauflächenfaktor mit einberechnet wird, so die Ministerin, dann werde auch deutlicher, dass die Ernte 2020 eben unterdurchschnittlich war, aber eben auch keine besonders schlechte Bilanz aufzuweisen hat.
Im Durchschnitt aller Getreidearten, aber jetzt ohne Körnermais, liegt der bisher festgestellte Hektarertrag bei 6,9 Tonnen und das sind 1,3% mehr als im vergangenen Jahr. Und deshalb spreche ich davon, es ist dennoch eine zufriedenstellende Ernte im Vergleich der vergangenen 3 Jahre, Stichwort Dürrejahre, die wir hatten. Aber im 6-jährigen Schnitt, da haben wir natürlich Rückgänge.
Und für Verbraucher sicherlich besonders wichtig, bei Obst und Gemüse fällt die Erntebilanz auch durchweg geringer als im Vorjahr aus, was damit zusammenhängt, dass Erntehelfer während der Corona-Einschränkungen oder Beschränkungen hier nicht so gewohnt eingesetzt werden konnten. Stichwort Klimawandel. Daran kommt natürlich auch eine Erntebilanz der Ministerin nicht vorbei. Gute Ernten sind unsere Lebensgrundlage, sagt Julia Klöckner, und die gelte es langfristig zu sichern.
Wir werden uns einstellen müssen. Davon bin ich schon fest überzeugt, ohne ganz konkrete Prognosen geben zu können. Aber davon ausgehen müssen, dass wir klimaresilientere Pflanzen brauchen, dass wir passgenauere Bewässerung brauchen, dass wir Fruchtfolgen brauchen und stärkeren Humusaufbau brauchen, dass Zwischenfruchtanbau natürlich dazu beiträgt, auch Bodenfeuchte zum Beispiel stärker zu halten. Also die Landwirtschaft wird sich und macht es jetzt schon, sich anpassen an veränderte Klimabedingungen.
Und ein Unterschied in den Bewertungen gab es allerdings. Der Deutsche Bauernverband forderte in der vergangenen Woche ja den Aus- und Aufbau einer Mehrgefahrenversicherung für die Landwirte. Freiwillig zwar, aber versehen mit einer finanziellen Förderung von 4 100 bis 500 Millionen Euro jährlich als Vorsorge gegen klimabedingte Verluste. Hier allerdings blockt das Ministerium eine solche Versicherung mit staatlichen Geldern. Das sei eher schwierig.
Dieter Nürnberger war das über die Ernte 2020. Herzlichen Dank dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Der Besuch beim Zahnarzt gehört zu den Dingen, die viele Menschen gern vor sich herschieben. Meist ist das keine so gute Idee. Löcher in den Zähnen werden mit der Zeit schließlich größer und nicht etwa kleiner. Doch für Patientinnen und Patienten, die Zahnersatz brauchen, gibt es momentan einen Grund, mit dem Termin noch etwas zu warten. Der Verbrauchertipp von Jerome Busch.
Wer in den nächsten Wochen plant, einen kaputten Zahn ersetzen zu lassen, sollte mit seiner Behandlung noch etwas warten. Das gilt jedenfalls für gesetzlich Versicherte. Denn ab dem 1. Oktober steigen die Anteile der gesetzlichen Krankenkassen für den Zahnersatz. Gab es bisher einen Zuschuss von 50%, bezahlen die Krankenkassen ab Oktober 60%. Der Eigenanteil der Patienten sinkt um 10%. Patienten müssen dabei kaum etwas berücksichtigen, sagt Tanja Wolf, Referentin Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale NRW.
Im Idealfall muss man als Patient nichts beachten, denn Zahnärzte sind gesetzlich dazu verpflichtet, über alle Alternativen aufzuklären und auch über die Kosten.
Sie rät bei Zahnersatz grundsätzlich, die Behandlung nach Oktober zu planen, um vom höheren Anteil der Krankenkassen zu profitieren. Das gilt natürlich nur, wenn die Behandlung auch aufschiebbar ist, sagt Zahnarzt Stefan Kranz aus Mönchengladbach.
Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Man hat eine Wurzelbehandlung bekommen und der Zahn war naturgemäß nicht mehr so stabil. Dann ist das nicht schlau, wenn man wartet, bis er abbricht. Da gehört eine Krone drauf. Fertig.
Wer allerdings bis Oktober warten kann, profitiert von weiteren Zuschüssen der Krankenkassen. So etwa jeder, der regelmäßig sein Bonusheft gepflegt hat. Wer 5 Jahre lang jedes Jahr zur Untersuchung beim Zahnarzt war und einen Stempel erhalten hat, bekommt ab Oktober 70% Unterstützung. Bei 10 Jahren steigt der Bonus sogar auf 75%. Falls dabei mal ein Stempel im Bonusheft fehlt, ist das nicht weiter schlimm, sagt Tanja Wolf.
Das kann man auch noch nachträglich machen. Und jetzt in der neuen Regelung ist auch vorgesehen, wenn man das einmal versäumt hat, dann führt es nicht dazu, dass einem dieser Bonus gestrichen wird.
Ob mit Bonusheft oder ohne. Kassenpatienten sparen ab Oktober auf jeden Fall. Ein Beispiel? Der Ersatz eines fehlenden Zahns im Seitenbereich mit einer Brücke aus Nicht-Edelmetall kostet etwa 750 Euro. Aktuell übernehmen die Krankenkassen davon etwa 375 Euro. Ab Oktober steigt der Zuschuss auf 450 Euro, mit vollständigem Bonusheft auf bis zu 562 Euro. Geringverdiener müssen für die Zahnersatzbehandlung übrigens gar nichts bezahlen. Der Härtefallantrag muss allerdings vor der Behandlung bei der Krankenkasse eingereicht werden. Wichtig ist, der Zuschuss der Krankenkassen gilt nur für die Regelversorgung der Kassen. Eine Basisversorgung, die sich auf die notwendigste und wirtschaftlichste Behandlung beschränkt. Wer zusätzliche Leistungen wünscht, muss in die eigene Tasche greifen. Tanja Wolf.
Wenn man sagt, ich möchte keine Brücke, weil die Nachbarzähne ganz gesund sind und das medizinisch eigentlich keine gute Idee ist, die abzuschleifen und zu überkronen, was man für eine Brücke ja machen muss, dann müsste man sich für ein Implantat entscheiden. Das kostet aber dann deutlich über 1.000 Euro. Je nachdem, wie aufwendig das Ganze ist und ob da Knochen aufgebaut werden muss, kann das auch Richtung 3.000 Euro gehen. Und dann bekommt man trotzdem nur diese 560 mit Bonusheft Euro oder eben 450 ohne Bonusheft. Dann ist das natürlich eine ganz andere Summe, die man selber bezahlen muss.
Viele Patienten wünschen aber genau diese Zusatzleistungen, sagt Zahnarzt Stefan Kranz. In seiner Praxis sei der Anteil der Patienten, die sich mit der gesetzlichen Regelversorgung begnügen, eher gering. Ob günstige Zahnbrücke oder teures Implantat. Tanja Wolf von der Verbraucherzentrale NRW und Zahnarzt Stefan Kranz raten unsicheren Patienten, vor der Behandlung mehrere Meinungen einzuholen.
Der Verbrauchertipp von Jerome Busch, wie die anderen Beiträge auch, können Sie ihn nachhören in unserer kostenlosen Audiothek-App. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Jasper Barenberg zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um den Parteitag der US-Republikaner.